Wir wollen nochmal das Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium aufschlagen und heute ab Vers 20 lesen. Johannes 17 ab Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit für diesen dritten Vortrag aus diesem wunderbaren Kapitel. Der Jesus Christus, will uns im Haus des Vaters seine Herrlichkeit zeigen. Wenn man eine Überschrift wählt, muss man immer abwägen, was man nimmt. Und das umfasst eigentlich nicht den ganzen Abschnitt. Aber das ist ein wunderbarer Höhepunkt in diesem Abschnitt, auf den wir uns freuen dürfen. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass so viele Kinder da sind. Und morgen fängt die Schule wieder an, für die, die schon in die Schule gehen. Und heute Abend dürfen wir einen Ausflug machen, der außerhalb dieser Welt ist. Wir schauen nämlich in diesem Gebet des Herrn Jesus zum Vater in einen Bereich, der höher ist als die Himmel. Wir haben es also in diesem Gedanken, die wir hier vor uns haben, mit Dingen zu tun, die sind nicht von der Erde, die betreffen den Himmel, die betreffen nicht diese Zeit, sondern die Ewigkeit und sie betreffen nicht irgendetwas Menschliches, sondern es sind göttliche Dinge. Alleine das zeigt schon, ihr lieben Kinder, dass wir auch nicht viel verstehen können, obwohl wir vielleicht etwas größer, etwas älter sind. Weil wir sind nämlich auf dieser Erde und wir können nur wenig von dem verstehen. Aber trotzdem hat der Jesus sich die Mühe gemacht, dass nicht nur die Jünger damals zugehört haben, sondern dass der Johannes, als er wahrscheinlich ungefähr 90 Jahre alt war, sich daran noch einmal erinnert hat und es aufgeschrieben hat. Und wenn Gott etwas aufschreibt, dann wollen wir es auch lesen, oder? Dann wollen wir nicht sagen, ach, das können wir sowieso nicht verstehen, nächstes Kapitel. Sondern dann wollen wir wirklich uns das einfach genau anschauen. Aber wir haben uns erinnert, wir haben ein Gebet vor uns, eine Unterredung des Sohnes mit dem Vater. Und damit sind wir sozusagen nur Zuhörer. Es ist also nicht direkt an uns gerichtet. Und vielleicht ist das auch noch ein ganz wichtiger praktischer Aspekt, den wir hier auch für uns lernen können, wenn wir beten. Mit wem sprechen wir dann? Leider passiert es ja schnell als Vater, dass man vielleicht in ein Gebet einen Gedanken einbaut, der gar nicht an Gott oder den Herrn Jesus gerichtet ist, sondern vielleicht an Sohn A oder Tochter B. Vielleicht kann es auch passieren, dass in den Zusammenkünften gebetet wird und man schaut vorher, wer ist eigentlich da? Ja, dann werde ich diesen Gebetsgegenstand einmal wählen. Das ist nicht sinnvoll. Das ist nicht der Sinn eines Gebetes. Wir sind jetzt hier und wir haben uns gestern mit diesem Vergleich, ihr Kinder habt euch vielleicht daran erinnert, dass wir wie an der Tür stehen, wie die Eltern vielleicht, weil du nicht schlafen konntest und mal geguckt hast, wo sind die eigentlich? Und du siehst sie auf einmal, oh, sie knien und beten. Dann hörst du leise zu. Und so ist das jetzt auch. Wir müssen sozusagen leise sein. Wir sind so ein bisschen wie auf Zehenspitzen gespannt. Was hören wir denn jetzt? Wir haben schon gesagt, und ich kann nicht viel wiederholen, wir werden das eine oder andere noch einmal berühren, wenn wir diesen Abschnitt vor uns haben, dass jetzt insbesondere ab Vers 20 sich der Kreis deutlich erweitert, obwohl wir auch aus den Absätzen vorher, insbesondere ab Vers 9, viele Dinge schon auf uns anwenden oder übertragen konnten, obwohl die direkte Gruppe, die für die der Jesus betet, die Jünger waren. Aber jetzt sagt er deutlich, ich bitte nicht alleine für die, sondern für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also die Apostel haben natürlich als erstes Mal in der Apostelgeschichte das Evangelium verkündigt. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir ihr Wort auch in schriftlicher Form durch das Neue Testament vor uns haben und dass wir durch ihr Wort auch heute noch glauben können. Es ist einfach etwas Großes, dass wir die Bibel haben. Und wir haben sie sogar in unserer Sprache. Sind wir da überhaupt noch dankbar für? Es gibt Menschen, die können nicht lesen. Viele Menschen auf dieser Erde. Und es gibt viele Menschen, die können vielleicht lesen, aber sie haben überhaupt keine Bibel in ihrer Sprache. Die müssen also erst, ich sage jetzt mal hier für uns, Englisch oder Französisch lernen, um die Bibel zu lesen. Weil in ihrer Muttersprache gibt es sie nicht. Aber wir haben die Bibel in der Hand und wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich in dieser Bibel daheim sind, dass wir da zu Hause sind, dass das unser Besitz ist. Und ist es nicht irgendwie etwas Großes, dass wir auch nochmal stillstehen dürfen, dass wir solche Verse haben dürfen, die immer noch eine so wunderbare Wirkung haben? Nehmen wir mal ein Wort von Johannes. Die Ewigkeit wird einmal zeigen, wie viele vielleicht durch dieses Wort an den Herrn Jesus geglaubt haben. Ich denke jetzt an Johannes 3, Vers 16. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse der Bibel. Neben Psalm 23 vielleicht, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig, was jetzt. Aber nehmen wir diesen Vers mal raus. Also hat Gott die Welt geliebt. Das meint die Menschen. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder oder damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wir wollen das nochmal verbinden. Und ist vielleicht noch einer hier, ein Kind, das noch nicht weiß, was passiert, wenn du stirbst? Wir brauchen den Herrn Jesus, diesen eingeborenen Sohn des Vaters, der hier ganz besonders im Johannesevangelium vor uns steht, als den Heiland. Gerade Johannes spricht auch zweimal von ihm als dem Heiland der Welt. Und wenn wir mit den Sünden zum Herrn Jesus kommen, dann bekommen wir ewiges Leben. Wir haben gestern gesehen, das ist die göttliche Natur. Wir sind dann aus Gott geboren. Und welch ein wunderbarer Tag der Gnade auch heute noch. Wir wissen nicht, wie viele heute sich vielleicht auf dieser Erde wieder bekehrt haben, wieder dazugekommen sind zu dieser Familie Gottes, wie wir das hier im Johannesevangelium finden, und die durch ihr Wort, durch das Wort Gottes, gerade das Evangelium an den Herrn Jesus geglaubt haben. Wie wunderbar. Und da wollen wir auch mit beten, dass noch viele sich bekehren. Das kannst du auch machen für deine Schulkollegen, für deine Nachbarn. Wollen wir wirklich intensiv beten, dass Menschen sich noch bekehren und durch das Wort an den Herrn Jesus glauben. Jetzt verbindet der Herr Jesus mit diesem Glauben an ihn einen zweiten Punkt, indem er nämlich in Vers 21 sagt, damit. Es ist ja schon etwas Großes, dass wir glauben durften. Aber der Jesus möchte jetzt auch, dass es mit uns sozusagen weitergeht. Was denn? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Wir haben hier jetzt, wie gestern haben wir das schon gesagt, die zweite Einheit vor uns. Wir haben eines schon betrachtet in Vers 11 und haben gesagt, dass das insbesondere auf die Apostel zutrifft, die gerade am Anfang der Zeit mächtig einheitlich gewirkt haben und das Evangelium insbesondere und dann auch das Neue Testament zur Grundlage gemacht haben für diesen Glauben, den wir besitzen dürfen. Jetzt haben wir eine zweite Einheit und diese Einheit dürfen wir vielleicht nennen die Einheit der Familie Gottes. Wobei wir sagen müssen, wir sind da nur die Kinder. Der Johannes spricht nicht so sehr über die Versammlung oder über den Gedanken der Gemeinde, der Kirche, sondern hat mehr diesen praktischen, diesen Beziehungsaspekt vor uns. Und wir wollen einmal den ersten Johannesbrief aufschlagen, um einfach einen Vers uns mal vor die Herzen zu führen, wo das zum Ausdruck kommt, weil diese Einheit wird ja verbunden mit der Einheit von dem Vater und dem Sohn. Und der Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Also die Apostel haben etwas gesehen und gehört und es jetzt uns oder zunächst natürlich den Menschen, den Gläubigen damals, verkündigt, aber auch uns heute, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und jetzt kommt's. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist eine Umschreibung dieser Einheit, die wir hier finden. Die Einheit der Familie Gottes. Da kommen Menschen aus ganz verschiedenen Ländern. Da kommen Menschen aus ganz verschiedenen Schichten. Da kommen Menschen, die total unterschiedlich sind und auf einmal treffen die sich. Meint ihr, wir hätten uns heute Abend getroffen, weil wir irgendein Interesse versuchen, irgendwie, wofür interessieren wir uns denn alle mal? Wir sind kein Angelverein. Da würden vielleicht die Hälfte rausrennen, also ich auch. Wir haben etwas, was uns verbindet und die Welt, die sagt, das ist irgendwie eine komische Gesellschaft. Also ich hoffe nicht komisch im Sinne von seltsam, sondern es ist doch höchst interessant. Und ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel. Das betraf unsere Tochter vor einigen Jahren, als die Ausbildung begonnen hat. Und die musste mit dem Zug am Sonntagabend ziemlich weit draußen sein, irgendwo in einem Dorf, hatte der Arbeitgeber ein Seminar geplant. Und wie es so ist, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kann es schon mal sein, dass man den Anschlusszug verpasst. Und sie rief mich an, ich sitze in Bremen am Hauptbahnhof und ich weiß nicht, wie ich mit dem also es fährt kein Zug mehr heute Abend in die Richtung, ich weiß nicht mehr wo. Wir würden sagen JWD. Und ich habe gesagt, gar kein Problem. Ich kenne da Geschwister. Und dann haben wir einen Bruder angerufen, den ich kenne. Und dann ist der in sein Auto gestiegen mit seiner Frau und hat unsere Tochter vom Hauptbahnhof Bremen vor das Hotel oder vor das Seminargebäude gefahren. Und die anderen waren schon da, ihre Ausbildungskollegen, und haben dann gesehen, dass sie mit einem Auto, ganz fremdes Nummernschild, gar nicht aus Dortmund, davor gefahren ist. Und haben gefragt, wer hat dich denn da gebracht? Da sagt sie, weiß ich auch nicht. Ja, so war das. Die hat sie noch nie vorher gesehen. Familie Gottes. Da haben die gefragt, ja, jetzt mal, erklär mir das noch mal bitte. Ja, und dann musste sie natürlich etwas ausholen. Also, wir sind Christen und mein Vater und ja, und dann ging das und ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wildfremde Leute, die du noch nie gesehen hast, haben sich abends um 9:30 auf den Weg gemacht und die wohnten ja nicht neben dem Hauptbahnhof. Seht ihr mal nur ein Beispiel und ich denke, das habt ihr doch alle schon erlebt, oder? Dass wir irgendwo hinkommen, wir haben Menschen noch nie gesehen, aber unsere Verbindung, unsere Herzensverbindung ist da, weil wir eine Verbindung nach oben haben. Und ich möchte uns wünschen, dass wir diesen Genuss der Familie Gottes, dass wir den mehr einfach wirklich in unsere Herzen fassen und auch ausleben. Wir haben einen gleichen kostbaren Glauben. Wir sind verbunden mit göttlichen Personen. Das kennzeichnet uns als Kinder Gottes. Und da sollte es doch nicht wirklich so sein, in der Praxis auch, dass da nicht ist Sklave noch Freier, Grieche und Heide und Jude und was der Apostel Paulus da alles aufführt. Leider, ich darf meinen kleinen praktischen Aspekt öffnen, eine Klammer, spielt das manchmal noch eine Rolle, oder? Aber das sollte eigentlich nicht so sein. Sondern, dass wir wirklich uns der neuen Natur, der neuen Verbindung erfreuen. Also wir haben hier eine Einheit vor uns, die diese Grundlage in der Offenbarung des Herrn Jesus hat, der den Vater offenbart hat. Er sagt nämlich, Vater, wie du Vater in mir, wir könnten sagen, wie ich dich, Vater, durch mich offenbart habe und ich in dir, wie ich in dir die Gemeinschaft mit dir den Jüngern und damit auch uns gezeigt, offenbart habe. Und das würde dazu führen, dass die Welt, wir haben schon gesagt, dass dieses Wort ganz, ganz oft in diesem Kapitel vorkommt und wir müssen immer den Zusammenhang betrachten. Ich würde hier vorschlagen, dass wir lesen, damit die Menschen glauben, dass du mich gesandt hast. Noch einmal der Johannes hat nicht so sehr den Gedanken der Einheit zum Beispiel der Kinder Gottes dargestellt als die Kirche, als die Gemeinde auf dieser Erde vor Augen. Aber wenn wir das so lesen, dann kommen wir eigentlich nicht umhin, dass wir sehr traurig sein müssen, dass wir oft gar nicht so diese Einheit darstellen, sondern dass oft Menschen zum Beispiel zum Büchertisch kommen und sagen, so und so sieht's doch aus. Das ist echt traurig. Und da wollen wir uns auch einfach drunter beugen und wirklich den Herrn bitten, dass er punktuell und an der einen oder anderen Stelle wirklich schenkt, dass wir diese Einheit, diese Verbindung, die wir besitzen, dass die wirklich auch erkannt wird. Also wir haben Vers 20 und Vers 21 vor uns, als Verse, die jetzt sozusagen in unsere Zeit hier und heute sprechen. Und wenn wir eine Illustration geben wollen in Bezug auf den Glauben, dann können wir vielleicht einmal ganz kurz noch einmal den ersten Johannesbrief aufschlagen. Und ich kann jetzt die Verse nicht im Einzelnen vor uns stellen, aber sie zeigen uns doch sehr gut, in Kapitel 5, ab Vers 6, dass Gott dort noch einmal schildert, dass der Jesus gekommen ist, 1. Johannes 5, ab Vers 6. Und dann werden uns drei Dinge, drei Zeugnisse vorgestellt, dass der Jesus nämlich gekommen ist durch Wasser und durch Blut. Und das dritte ist, dass er den Heiligen Geist gegeben hat. Ich mache das mal ganz kurz. Das Blut ist das, was zu Gottes Seite gerichtet ist. Das Blut spricht von Sühnung, von der Beschwichtigung des Zornes Gottes. Für die Kinder erkläre ich das immer gerne mit einer Decke. Wenn man nicht unter der Decke ist, dann wird man gesehen, ja? Aber wenn man sich unter der Decke versteckt, dann sieht man uns nicht mehr. Vielleicht merkt man irgendwo, da ist einer drunter, weil irgendein Körperteil hervorkommt. Aber man sieht uns nicht mehr. Und das ist Sühnung. Gott sieht uns nicht mehr, sondern er sieht das Blut des Herrn Jesus, was am Kreuz von Golgatha nämlich geflossen ist. Das meint, dass der Jesus für uns gestorben ist. Das brauchten wir. Gottes Zorn ist nicht mehr da, sondern wir haben das Blut. Dann brauchten wir auch Wasser. Und das Wasser bedeutet, dass wir gereinigt worden sind. Genauso können wir wieder sehr gut verstehen, ihr lieben Kinder. Ihr kommt schmutzig aus von draußen und die Mama sagt, erst einmal ab in die Badewanne. Und so sind wir auch nicht nur durch das Blut geschützt, sondern wir sind jetzt auch durch, dadurch, dass wir uns bekehrt haben, gereinigt worden. Und der Heilige Geist ist der, der von dem Herrn Jesus auf die Erde gekommen ist und der uns bestätigt, der Jesus ist zurückgegangen in den Himmel. Und das ist das, was der Abschnitt hier uns zeigt. Und dann sagt das Wort Gottes hier in Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Und dann wird weiter gesagt, das ist sozusagen dann der Höhepunkt, wer den Sohn hat, Vers 12, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Hast du den Sohn Gottes? Hast du geglaubt an den Herrn Jesus und sein Werk auf Golgatha? Bist du gereinigt worden? Dann bestätigt der Geist das und dann können wir sagen, wir haben den Sohn. Welch eine wunderbare Aussage, die uns dieser erste Johannesbrief zeigt, um diesen Aspekt zu glauben vor die Herzen zu stellen. Jetzt kommen wir zu den Versen 22 bis 24. Und das sind eigentlich die Kernverse, die uns jetzt in die Zukunft führen. Und wir könnten einfach denken, wäre es nicht schöner gewesen, wenn der Jesus, also menschlich gedacht, mehr Verse verwandt hätte, um uns das hier jetzt, was wir jetzt vor uns haben, zu schildern. Und es ist oft genau umgekehrt, dass die Dinge, die am höchsten sind, von Gott am kürzesten, am komprimiertesten geschrieben werden. Nur drei Verse, aber drei Verse von unfassbarem, von gewaltigem Ausmaß. Es wird jetzt über unsere Zukunft gesprochen und die Zukunft, die teilt sich auf in zwei verschiedene Bereiche. Vers 22 und Vers 23. Ich habe ja schon gesagt, dass es ganz gut ist, wenn ihr eine eigene Bibel habt. Also ich meine jetzt nicht nur eine Bibel in eurem Besitz, sondern wenn ihr vielleicht diese Bibel auch ein etwas fassbarer macht für euch. Und dann würde ich über Vers 22 und 23 schreiben, öffentlicher Bereich. Da schreibt Gottes Wort sozusagen etwas über unsere Zukunft, die auch von anderen gesehen wird. Und in Vers 24, da würde ich die Überschrift oder würde ich mir versuchen zu merken, das ist der verborgene Bereich, wo andere, die nicht an den Herrn Jesus glauben, nicht zuschauen können, keinen Einblick haben. Ein zweiter Punkt ist sehr wichtig. Vers 22 und 23 steht mit Vers 1 in Verbindung und Vers 24 steht mit Vers 5 in Verbindung. Wir kommen da gleich noch zu, nur dass wir so ein bisschen versuchen, dass wir, ich darf mal sagen, verstehen, was meint der Herr Jesus jetzt damit. Zwei Bereiche für die Zukunft, öffentlich und verborgen. Ich möchte das nochmal fassbar machen, indem ich versuche, ich weiß, dass Beispiele natürlich auch bei so einem erhabenen Gegenstand immer schwierig sind, aber ich möchte versuchen, das einfach so ein bisschen fassbarer zu machen. Vielleicht ist ja jemand, der möchte gerne auch einmal eine Hochzeit erleben. Und wenn man eine Hochzeit erlebt, dann muss man auch den Hochzeitstag über sich ergehen lassen. Also ich meine jetzt nicht, dass das etwas Schreckliches ist. Ich habe auch mal geheiratet. Aber nicht jedem liegt ja dieser öffentliche Tag, ja. Aber zu einer Heirat gehört eine Hochzeit. Aber wenn jemand hier ist, der möchte nur heiraten, um einen Hochzeitstag zu erleben, ja, gute Nacht. Also ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil man möchte ja heiraten, um eine Beziehung danach zu haben zu einer anderen Person. Und jetzt sehen wir, was uns hier in kurzem geschildert wird. Hier wird erst der öffentliche Bereich geschildert, der Bereich, wo andere auch Anteil haben. Und das ist nicht in dem Sinne das Ziel von uns, sondern es verherrlicht den Herrn Jesus. Deswegen freuen wir uns darauf. Aber aus dieser neuen Stellungen, die Gott uns gebracht hat, erwächst jetzt auch, und das ist der verborgene Bereich, eine Beziehung, die wir in alle Ewigkeit genießen dürfen, die kein anderer mitbekommt. Das ist etwas Wunderbares. Jetzt wollen wir uns da ein bisschen, ich darf mal sagen, rantasten, was der Jesus jetzt uns sagen möchte. Beziehungsweise, was er betet und wo wir zuhören dürfen. Das wollen wir ja immer vor Augen haben. Er sagt jetzt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Kann ich jetzt immer noch sagen, dass es sich um die Zukunft handelt? Weil wir haben doch hier deutlich eine Form, die von der Vergangenheit spricht, oder? Also müssen wir genau überlegen, was sagt der Jesus denn jetzt hier? Und warum können wir sagen, dass es sich um die Zukunft handelt? Ich lese mal Vers 1 nochmal, weil ich habe ja gesagt, das steht mit Vers 1 in Verbindung. Da hatte der Herr Jesus gesagt, wir erinnern uns nochmal mit Freude daran, er steht auf der Erde, zwischen dem Obersaal und dem Weg über den Bach Kidron, hebt seine Augen auf zum Himmel und sagt dem Vater, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, verherrliche deinen Sohn. Das meint, ehre deinen Sohn dadurch, dass du ihn zurücknimmst in den Himmel. Und jetzt sagt der Jesus hier, ich möchte gerne, dass diese Herrlichkeit auch denen gegeben wird, die in der Zeit an mich glauben. Also wir bekommen in der Zukunft, denn haben wir diese Herrlichkeit schon? Sind wir schon im Himmel angekommen? Nein. Aber der Jesus kann so sprechen, auch in Bezug auf uns, und das tut er an vielen Stellen auch, dass die Dinge, die er auch erst in der Zukunft vollbringt, dass er sie in Vergangenheitsform ausspricht. Ich nehme ein ganz anderes Beispiel, nur um das klar zu machen. Im Judasbrief steht eine Aussage in Bezug, noch einmal, der Zusammenhang ist ein ganz anderer, nur dieser Aspekt der Vergangenheitsform, da sagt er in Judas Vers 14, dass Henoch etwas gesagt hat, und zwar hat er gesagt, siehe, der Herr ist gekommen. Ist aber noch zukünftig. Wir können so nicht reden, weil wir gar nicht wissen, welcher unser nächster Atemzug uns überhaupt ermöglicht wird. Wir wissen nicht, was gleich passiert. Aber der Jesus kann so reden, weil er der Ewige ist und das, was er sich vornimmt, das kommt auch zustande. Und so sagt er jetzt hier, verherrliche die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das ist für Gott, für den Herrn Jesus, absolut, ich darf mal sagen, amtlich klar. Das ist nicht eine Frage, ob es so sein wird, sondern das ist absolut wahr und wird sich erfüllen. Ich lese jetzt mal einen Vers, der uns das ein wenig erklärt, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da wird uns das sehr schön eindrücklich beschrieben. Es geht um die Herrlichkeit, die der Jesus bekommen hat, indem er zurückgekehrt ist in den Himmel. Und da sagt der Paulus schreibt das ja in 1. Korinther 15, Vers 48. Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind. Das ist der Mensch von Natur aus. Aber wir haben uns bekehrt, wir haben göttliches Leben bekommen und deswegen gilt für uns, wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, und Paulus spricht jetzt in Zukunftsform, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ist das nicht eine unfassbare Sache? Wir werden einmal in der Zukunft so herrlich sein, dass wir einen Herrlichkeitsleib haben und sozusagen dem Herrn Jesus gleich sind. Das ist ja unfassbar, oder? Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind nicht dem Herrn Jesus gleich, indem wir zu Gott werden. Nein. Aber weil der Jesus, als der Mensch zurückgekehrt ist in den Himmel und von Gott verherrlicht worden ist, diese Herrlichkeit werden wir auch bekommen. Der Römerbrief sagt das auch, dass wir dem Bild, Kapitel 8, ich glaube Vers 29, seines Sohnes gleichförmig sein werden. Wir würden nie so reden. Kannst du dir das vorstellen? Aber das sagt die Bibel hier. Und der Jesus ist es, der sagt, die Herrlichkeit, er spricht zum Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich auch ihnen gegeben. Es ist also gar keine Bitte, sondern es ist eine vollzogene Sache. Es ist so klar, es wird so sein. Wann wird das denn so sein? Vielleicht heute. Dann müsst ihr doch nicht mehr in die Schule morgen. Wollen wir so leben, ja? Ich weiß, dass wir dann schnell denken, ich möchte aber gerne noch dieses oder jenes. Das ist menschlich und das dürfen wir auch. Aber diesen Aspekt vor uns zu haben, wir sind auf dem Weg dorthin, dass diese Herrlichkeit uns einmal kennzeichnet. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen, damit wir das noch ein bisschen vor Augen haben, weil ich glaube, dass dieser Aspekt der zukünftigen Herrlichkeit auch einen unmittelbaren Einfluss auf unser Jetzt hat. Und zwar möchte ich das verbinden mit einer Stelle aus dem 2. Thessalonicher Brief. Und zwar aus Kapitel 1. Das geht jetzt in dem Sinne schon einen Schritt weiter, weil dieser Vers in 2. Thessalonicher 1 uns auch zeigt, dass das sozusagen vor anderen sichtbar wird. Und zwar in 2. Thessalonicher 1, Vers 10, da heißt es, wenn er kommt, das ist der Jesus, um an jenem Tag, also wenn der Jesus erscheint, sichtbar auf dieser Erde, verherrlicht, ich nehme nochmal das Wort von gestern, dargestellt zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Wir werden also dem Herrn Jesus gleichförmig gemacht und die Menschen werden das einmal, also die dann auf der Erde sind, werden das einmal sehen. Warum hat das einen Aspekt für heute? Wir haben gesagt, das Verherrlichen, Darstellen der Eigenschaften oder der Vorzüglichkeiten einer Person ist. Und das können wir sozusagen nur hier und heute vorbereiten. Ich möchte das versuchen, praktisch oder greifbar zu erklären. In Offenbarung steht, dass wir einmal ein sogenanntes Hochzeitskleid haben werden. Und dann steht in der Anmerkung, müsst ihr einmal lesen, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, wir stricken sozusagen jetzt in unserem Leben durch unser Verhalten an dem Hochzeitskleid, an den gerechten Taten der Heiligen, die einmal sichtbar werden vor anderen. Denn wenn wir mit dem Herrn Jesus erscheinen, dann können wir ja nichts mehr für den Herrn Jesus tun. Und das adelt sozusagen unser Leben jetzt hier auf der Erde. Dass wir jetzt ihm ähnlicher leben und sozusagen dann im Ergebnis diese Herrlichkeit dargestellt wird. Einfach ein wunderbarer, praktischer Nebenaspekt, der hier in diesem Kapitel nicht so vor uns steht, aber den wir einfach auch mitnehmen wollen, dass wir uns gottgemäß, dem Herrn Jesus gemäß verhalten. Also, er gibt uns eine Herrlichkeit und diese Herrlichkeit wird gezeigt werden dadurch, dass sie eins seien wie wir, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt. Soweit wollen wir erstmal lesen. Jetzt steht hier nicht mehr, dass die Welt glaube, sondern dass die Welt erkennt. Wenn das so kommt, dass wir, und wir haben da heute Morgen noch bei dem Kalenderzettel schon uns mit beschäftigt, dass wir unterscheiden müssen, der Jesus kommt, um uns, die Gläubigen, in den Himmel zu holen. Davon kriegt keiner was mit hier auf der Erde. Sie werden sich vielleicht wundern, dass einige fehlen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich so sehr wundern. Aber das kriegt keiner so richtig mit. Und dann kommt der Jesus nochmal auf diese Erde und wird erscheinen und wir mit ihm. Und alle werden sehen, oh, die sind genau dem Herrn Jesus gleichförmig gemacht. Und sie erkennen uns natürlich, weil wir die gleiche Identität haben. Sie wissen also, das ist meine Schulkollegin. Oh, die haben wir ausgelacht. So werden sie das sehen und werden dann sehen, die sind alle eins, die gehören alle zusammen. Aber dann können sie nicht mehr glauben. Das ist auch ein gewisser schrecklicher Aspekt. Jetzt, wenn die Menschen etwas von dieser Familie Gottes sehen, haben sie die Chance zu sagen, da können wir sagen, komm, du kannst auch zur Familie Gottes gehören. Ist gar nicht so schwer. Glaub doch auch noch den Herrn Jesus, dann bist du auch dabei. Aber dann ist es zu spät für sie und sie werden das sozusagen nur anschauen können, aber ihren eigenen Zustand nicht mehr verändern können. Und dieser Aspekt geht nicht nur von diesem, also der beginnt, so könnte man vielleicht formulieren, mit der Erscheinung des Herrn Jesus und wir sind dabei und er geht über in das tausendjährige Reich bis zu dem ewigen Zustand. Ich kann jetzt die ganzen Stellen nicht aufschlagen, aber es ist sehr interessant in der Offenbarung zu lesen, dass die Versammlung, also die Kirche oder wir könnten auch sagen die Familie Gottes, dann wie so ein Haus, eine Hütte über dieser Erde ist und das geschaut werden wird, bis in alle Ewigkeit. Einfach ein wunderbarer Gedanke, den wir vor uns haben. In eins vollendet. Keiner fehlt und alle sind vollkommen. Das ist doch ein Ziel, oder? Keiner fehlt und alle vollkommen. Da sind wir jetzt doch weit, weit, weit von entfernt, oder? Sieht man nicht immer wieder Schwachheit, Versagen und Dinge? Und hier lässt uns der Jesus jetzt einen Blick tun, wie das einmal sein wird. Nicht einer fehlt, du riefst sie alle und sie sind auch noch alle in verherrlichtem, in vollkommenem Zustand dadurch, dass wir dem Leib seines Sohnes, dem Herrn Jesus, gleichförmig sind. Aber da steht übrigens, das ist ganz, ganz wichtig, damit er der Erstgeborene sei. Er hat immer den ersten, den vorrangigen Platz. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle aufschlagen, auch nochmal aus dem ersten Johannesbrief, weil sie sehr, sehr schön uns hier hilft, den Text zu verstehen, hoffe ich. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das haben wir schon an diesen Tagen festgestellt. Wir haben das ewige Leben. Wir sind aus Gott geboren. Wir könnten auch lesen, Geliebte, jetzt sind wir Geborene Gottes. Und es ist noch nicht, ich füge hinzu, vor der Welt offenbar geworden, was wir sein werden. Der Apostel Johannes sagt also jetzt genau das, was wir hier in Johannes 17 haben, was in der Zukunft liegen wird, wo das einmal wird, sein wird, aber er sagt, jetzt ist das noch nicht der Fall. Aber wir werden ihm gleich sein, also jetzt, wenn es offenbart werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Diesen letzten Teilsatz, den wollen wir uns nochmal gleich merken, weil den brauchen wir noch gleich für Vers 24. Aber es wird einmal vor der Welt offenbar werden, wer wir sind. Kinder Gottes und dem Herrn Jesus gleich. Einfach ein wunderbarer Aspekt. Jetzt erkennt die Welt das noch nicht. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt, den wir kurz uns anschauen wollen. Und zwar sagt er jetzt, und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Können wir uns vorstellen, dass der Vater, Gott der Vater, den Herrn Jesus geliebt hat, als er über diese Erde gegangen ist? Das können wir uns gut vorstellen, oder? Ihr müsst mal im Johannesevangelium die 7 Stellen suchen, wo steht, der Vater liebt den Sohn. Das Schöne ist, 3 haben wir heute schon gelesen. Also brauchen wir nur noch 4 suchen. Aber es lohnt sich einmal. Im Johannesevangelium steht also 7-mal, der Vater liebt den Sohn. Und das können wir gut verstehen. Immer als der Vater, Gott der Vater, jeden Tag auf die Erde geschaut hat, als der Jesus geboren wurde, als der Jesus 12 Jahre alt war, zu jedem Tag konnte er sehen, das ist mein Sohn. Und er macht alles genauso, wie ich das gerne haben möchte. Ich liebe ihn. Ich habe eine Zuneigung zu diesem Sohn. Aber jetzt wollen wir den ersten Teil nochmal lesen. Sie geliebt hast, also wir sind das, auch mit einbegriffen, wie du mich geliebt hast. Die Qualität der Liebe des Vaters ist die gleiche wie die Liebe des Vaters zum Sohn. Und ich kann nicht sagen, was das bedeutet, was das umfasst. Und warum das so ist? Es ist einfach ein Geschenk. Der Jesus hat sich diese Liebe des Vaters sozusagen dadurch erworben, dass er auf dieser Erde ein vollkommenes Leben in Übereinstimmung mit Gott dem Vater geführt hat. Darum liebt mich der Vater. Habe ich jetzt schon wieder eine Stelle verraten. Aber da kann er das sagen, weil ich mein Leben lasse. Der Herr Jesus hat dem Vater sozusagen viele Anlässe gegeben, warum er ihn liebt. Aber die Liebe des Vaters zu uns ist ein Geschenk. Und wenn wir es auch nicht verstehen können, wollen wir das nicht genießen? Wollen wir nicht einfach dankbar sein, wenn wir morgen wieder in die täglichen Umstände des Lebens hinausgehen oder auch zu Hause sind? Da ist die Maschine die gewaschen werden muss, da ist vielleicht die Hausaufgaben oder was es auch sein mag, da sind Dinge, die uns manchmal gar nicht so gut gefallen und wir müssen sie auch ganz normal, wie jeder andere, machen, aufstehen dafür, Wecker klingelt und so weiter. Aber stellt ihr euch mal vor, wir würden morgen alle den Wecker 5 Minuten früher stellen, um 5 Minuten zu überlegen, der Vater liebt mich. Mit der gleichen Qualität, wie er den Herrn Jesus geliebt hat. Das ist doch unfassbar. Oh mein Gott und Vater, ich danke dir für diese Liebe. Das soll ja das Ergebnis sein. Ich bin ein Geliebter des Vaters. Wollen wir das einfach so mitnehmen, ja, dass das nicht nur etwas ist, was wir hier jetzt so lesen, sondern was uns wirklich glücklich macht und prägt. Das ist der Wunsch meines Herzens.
Ich muss euch sagen, ich stehe auch morgen früh nicht so gerne auf. Nicht, dass ihr denkt, wir würden alle immer nur noch hier so rumschweben. Nein, wir sind wirklich auf dem Boden. Es kann sogar gleich sein, dass auf der Autobahn Stau ist und ich denke, Mann, warum komme ich so spät nach Hause? Wir sind Menschen, wir bleiben das auch. Aber gib doch das her, das soll so unser Gebet sein, dass unser Leben verändert wird. Und damit kommen wir jetzt zu einem weiteren Vers. Und wir müssen uns fast so ein bisschen mit Vorsicht diesem Vers nähern, weil das ist jetzt ein wunderbarer Vers, der noch einmal damit anfängt, dass der Jesus sagt Vater. Wir könnten jetzt nochmal zusammenfassen, wie oft der Jesus hier schon Vater gesagt hat, so beginnt es ja, wie er auch Heiliger Vater gesagt hat. Gleich kommen wir noch zu der Aussage gerechter Vater. Und der Jesus sagt jetzt, Vater, ich will. Nochmal eine Aufgabe. Mal rauszusuchen, wo der Jesus sagt, ich will. Das ist gar nicht so häufig. Und hier sagt der Jesus etwas über, oder diesen Ausdruck, ich will. Und es ist die einzige Stelle, wo er es für sich selbst sagt. Also ich will etwas für mich selbst. Das ist sehr interessant. Und was möchte der Jesus jetzt? Ich nehme schon mal hin vorweg. Hier kommen wir jetzt in den Bereich des Hauses des Vaters. Wenn der Jesus kommt, dann sagen wir ja, wir gehen in den Himmel. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Aber wir werden jetzt hier sehen, dass es jetzt Dinge besprochen werden, die über den Himmel sozusagen hinausgehen. Eben habe ich schon gesagt, es geht um etwas Ewiges, es geht um etwas Göttliches, es geht um etwas Himmlisches. Ha, fast gar nicht so genau ausgedrückt. Und ich werde das jetzt gleich versuchen, noch ein bisschen zu erklären, nur damit wir jetzt verstehen, was gemeint ist. Er sagt jetzt erst einmal, das wollen wir uns als erstes anschauen, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Der Jesus sagt jetzt also, du und ich, wir sind Geschenke des Vaters an den Sohn, an den Herrn Jesus. Und ich möchte jetzt gerne, dass dieses Geschenk auch bei mir ist. Ist ja klar, oder? Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag und die Mama oder der Papa sagt, das Geschenk ist leider noch bei der Post. Och, das ist aber schade. Warum ist das denn nicht angekommen? Ich will das gar gerne hier und bei mir haben. So müssen wir uns das jetzt vorstellen. Der Jesus ist jetzt im Himmel, besser gesagt im Haus des Vaters, und er sagt dir und mir jetzt, oder wir hören zu, wie er dem Vater sagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Warum will der Herr Jesus mich bei sich haben? Und jetzt möchte ich nochmal, könnt ihr euch noch gestern an das Beispiel vom Kaktus erinnern? Und jetzt wollen wir versuchen, mal zu überlegen, was den Wert eines Geschenkes überhaupt ausmacht. Der Wert eines Geschenkes wird durch den bestimmt, der schenkt. Und ich nehme euch Kinder nochmal mit, weil ihr immer noch so schön zuhört. Wisst ihr, was ich manchmal an meiner Pinnwand in meinem Arbeitszimmer aufgehängt habe? Das waren Bilder, wenn ihr die gesehen habt, hättet ihr die sofort in den Papierkorb geschmissen. Weil ich weiß nämlich auch nicht, was da drauf gemalt war. Ich konnte das auch nicht erkennen. Aber wisst ihr, warum ich die aufgehängt habe? Jetzt machen das meine Kinder nicht mehr. Die sind jetzt schon groß. Die würden jetzt sagen, Papa, was hast du denn da gesagt? Das war also schon einige Jahre her. Und da haben die Kinder, als sie ganz klein waren, meine Kinder mir Bilder gemalt. Und dann habe ich die aufgehängt. Der Wert war nicht dieses Bild. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, was die gemalt haben. Das mussten die mir manchmal erklären und habe ich trotzdem nicht verstanden. Aber ich habe sie trotzdem aufgehängt. Und jetzt wollen wir das mal mitnehmen. Es geht nicht um die Pinnwand. Es geht nicht um Bilder. Aber wer sind wir? Wir sind nichts. Wir sind gar nichts. Und doch sagt der Herr hier, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da kommt der Wert zum Ausdruck. Die möchte ich jetzt gerne ganz nah bei mir haben. Ist das nicht unfassbar? Macht das nicht mein Herz absolut glücklich? Ich weiß nicht warum. Wer bin ich? Wer sind wir? Aber weil wir Kinder Gottes sind, weil wir an seinen Namen geglaubt haben, sagt er, ich möchte sie bei mir haben. Ist das nicht großartig? Das ist der Text. Das ist das, was der Jesus hier auf der Erde vor seinem Kreuz sagt, weil das sein Wunsch ist. Ja, noch mehr, sein Wille ist. Und dieser Wille ist ja kompatibel, voll übereinstimmend mit dem Willen des Vaters. Ja, aber wohin denn? Wo wollte er sie denn haben? Und das sagt er jetzt, wo ich bin. Wieder eine Aufgabe für euch im Johannesevangelium, die viermal, wo ich bin, herauszusuchen. Und immer meint der Herr Jesus die Atmosphäre, den Ort, ja, ist es überhaupt ein Ort des Hauses des Vaters? Da wollte er auch uns haben. Und jetzt müssen wir über eine Sache sprechen, wo fast nichts darüber in der Bibel steht. Könnt ihr mir sagen, wo das Haus des Vaters ist? Manche fragen dann, ist es in der Atmosphäre? Ist es außerhalb der Atmosphäre? Wo ist es denn? Und wisst ihr, was ich dann gerne antworte? Ist mir egal. Ich meine jetzt nicht, dass es mir egal ist, wo wir einmal hinkommen, sondern bei Christus zu sein. Das ist der Himmel. Das ist das Haus des Vaters. Aber ob das nun außerhalb des Weltalls oder über dem Welt oder wo auch immer, ist nicht entscheidend. Und jetzt kommt ein Gedanke, der mir vor kurzem nochmal sehr wertvoll geworden ist. Johannes 14 spricht auch davon. Diese Stelle wollen wir mal kurz aufschlagen. Und wenn ihr es schon immer so gewusst habt, dann ist es vielleicht eine gute Erinnerung. Aber mir ist nochmal so wertvoll geworden, dass da steht, in dem Haus meines Vaters, Vers 2, sind viele Wohnungen. Diese Wohnungen existieren sozusagen seit der Ewigkeit. Das heißt, der Gedanke Gottes, jemand bei sich zu haben, der kommt aus der Ewigkeit. Nur das Problem war, damit Menschen dahin kommen konnten, musste eine Stätte bereitet werden. Und das hat der Jesus dadurch gemacht, indem er nämlich als Mensch in den Himmel zurückgekehrt ist. Ist das nicht wunderbar, dass der Gedanke Gottes, Menschen bei sich zu haben, ein Gedanke der Ewigkeit ist? Finde ich einfach kostbar. Es ist also nicht so, dass der Jesus sozusagen die Wohnungen gemacht hat, damit Menschen, nein, sie sind da, er hat nur den Weg dahin gebahnt, die Stätte bereitet, indem er als Mensch zurückgegangen ist. Und ich kann das jetzt nur mal so zitieren. Es gibt Andeutungen, auch bei den anderen Schreibern. Im Hebräerbrief steht zum Beispiel in Kapitel 7, ich meine, das wäre Vers 26, dass der Jesus als der hohe Priester höher ist als die Himmel. Ist ein versteckter Hinweis auf das Haus des Vaters. In Epheser 4 steht irgendwo, ich glaube Vers 9 oder 10 müsste das so ungefähr sein, dass der Jesus über alle Himmel ist. Und der Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, dass von der prachtvollen Herrlichkeit eine Stimme erging, dieser ist mein geliebter Sohn. Also höher als die Himmel, über alle Himmel, prachtvolle Herrlichkeit und hier Haus des Vaters. Das sind mal so ein paar Ausdrücke, die wir vielleicht mitnehmen können, wo wir sagen können, was muss das für ein Ort sein? Und jetzt haben wir heute Morgen in Gütersloh, ja, beziehungsweise in Bielefeld besser gesagt, aber ist ja egal, haben wir ein Lied gesungen, das uns sehr weiterhilft in Bezug auf das Haus des Vaters. Und zwar haben wir da gesungen, was wäre der Himmel ohne dich? Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Wir kommen jetzt zu dem Gedanken, dass der Jesus sagt, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Wir haben gesagt, in Vers 22 bekommen wir eine Herrlichkeit, die der Jesus auch hat. Hier sagt der Jesus, ich möchte uns gerne bei sich haben, damit ich ihnen meine Herrlichkeit zeigen kann. Und wir haben gesagt, das steht in Verbindung mit Vers 5, wo der Jesus gesagt hat, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bei dir hatte, ehe die Welt war. Kann man Gott sehen? Nein. Wenn wir also in den Himmel kommen, wen sehen wir denn da? Den Herrn Jesus. Alle Herrlichkeit, die wir sehen im Himmel, steht in direkter Verbindung mit dem Herrn Jesus, der Mensch geworden ist und ewig Mensch bleibt. Und diese Herrlichkeit, die jetzt hier geschildert wird, ist insbesondere mit 1. Johannes 3, ich habe gesagt, den Vers brauchen wir gleich nochmal, Vers 2 am Ende, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie er wirklich ist. Es geht nicht darum, wie er aussieht, sondern wie er ist. Wir sind ja sehr erdgebundene Menschen und vielleicht denkt auch jemand, ich möchte mal gerne sehen, wie meine Frau aussieht. Mir ist das gar nicht mehr so wichtig. Also nicht, dass ihr denkt, mir ist egal, wie meine Frau aussieht. Aber ich weiß jetzt ein wenig, wie sie ist. Und das ist viel mehr wert. Und jetzt übertragen wir diesen Gedanken mal auf den Herrn Jesus. Es geht nicht um etwas Aussehen, was wir sehen. Es geht um ihn selbst, wie er ist. Und das übertragen wir jetzt nochmal auf diese Herrlichkeit und sagen oder sehen hier, wir werden ihn sehen, dass er der ewige Sohn des ewigen Vaters ist. Und das ist die Herrlichkeit, die er uns gerne zeigen möchte. Denn er macht jetzt in einem Nachsatz klar, das wird jetzt dadurch ausgedrückt, dass er sagt, meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, und wir könnten jetzt auch sagen, weil du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also in der Ewigkeit werden wir die Liebe, die zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn war, in alle Ewigkeit sehen, schauen, wie er wirklich ist. Und weil Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, sehen wir das alles in der Person des Herrn Jesus. Das umschreibt dieser Vers, wo wir versucht haben, das ein wenig in Worte zu fassen. Und wir merken einfach, wir können das irgendwie gar nicht richtig fassen. Aber das muss wunderbar sein. Und es hat auch einen Aspekt für heute. Ich hoffe das. Wir singen in einem Lied, dass wir manchmal wie ein eitler Tor, glaube ich, so singen wir da. Das ist ja so eine Aussprache, die wir heute vielleicht nicht mehr so sprechen. Wir könnten sagen, eitel, das ist ja nichtig. Wir sind dumme Leute. Tor bedeutet ja auch, wie eine Dummheit begehen wir, dass wir viele Dinge auf dieser Erde dem Herrn Jesus noch vorziehen. Und möchte das so sein, dass wir diesen Aspekt, dass wir uns darauf freuen, dass uns das wirklich hilft, auch hier mehr für den Herrn Jesus zu leben. Und das ist jetzt der Abschluss. Vielleicht noch dieser Gedanke, bevor wir zu den letzten beiden Versen nur kurz noch etwas sagen. Die Zeit, die fliegt ja nur dahin. Dieser Vers 24 am Ende ist eigentlich, ja nicht eigentlich, das kann ich weglassen, ist die bedeutendste Stelle, die zeigt, dass der Jesus der ewige Sohn ist. Nämlich, hier ist sehr deutlich die Rede davon, dass der Jesus von dem Vater vor Grundlegung der Welt geliebt worden ist, in der Ewigkeit. Es gibt noch andere Hinweise, aber hier ist eine sehr, sehr deutliche Stelle, die wir uns merken können, weil diese ewige Existenz des Sohnes Gottes ja oft auch leider durch Irrlehren und böse Lehren angegriffen wird. Aber wir haben es zu tun mit dem, der vor Grundlegung der Welt von dem Vater schon geliebt worden ist. Jetzt spricht er, und ich werde versuchen, noch kurz zu sein, davon gerechter Vater, und es folgen noch ein paar Aussagen. Warum jetzt gerechter Vater? Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben gesehen, der Vater liebt uns. Wir haben gesehen, der Vater ist ein heiliger Vater. Licht und Liebe, das sind die Wesenszüge Gottes. Aber wir sehen jetzt auch hier, er ist ein gerechter Vater. Er unterscheidet nämlich zwischen denen, die geglaubt haben, und denen, die nicht geglaubt haben. Das ist Gerechtigkeit. In der Schule erlebt ihr das vielleicht schon mal ein bisschen anders, ja? Da macht ein Kind Theater. Und ich hoffe nicht, dass die Lehrerin oder der Lehrer das immer macht, aber dann sagt die Lehrerin oder der Lehrer, ihr macht heute alle Strafarbeit. Also ich weiß nicht, ob das heute noch passiert, aber ich bin schon ein bisschen länger aus der Schule, vielleicht ist das deswegen auch so, aber dann mussten alle darunter leiden, dass einer Theater gemacht hat. So ist Gott nicht. Er ist ein gerechter Vater. Das macht mich sehr glücklich. Er hat ein absolut gerechtes Unterscheidungsvermögen. Jeder bekommt das Teil, was er verdient hat. Er ist gerecht. Und was sagt er dazu? Er sagt, die Welt hat dich nicht erkannt. Wir können das nochmal im Johannesevangelium nachschlagen. Ich hatte schon an Kapitel 8 erinnert. Wir wollen da jetzt ganz kurz sein. Sie haben nicht erkannt, dass der Herr Jesus der Gesandte vom Vater ist. Und damit haben sie auch nicht Gott als Vater erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Ein ganz wichtiger Vers, ich zitiere ihn nur, Matthäus 11, Vers 27, dass er derjenige ist, der auf dieser Erde den Vater offenbart hat. Und dann sagt er, das ist jetzt groß, diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Wir müssten eigentlich einfügen, danke, dass du so etwas sagst. Wir haben nicht viel erkannt, ja? Auch bei den Jüngern hätte man oftmals sagen können, habt ihr das wirklich erkannt? Da fragt der Jesus sie, habt ihr das verstanden? Ja, natürlich haben wir das verstanden. Und dann merkt man kurze Zeit später, und leider sind wir ja auch oft so, oder? Und dann sagt er jetzt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Wir könnten sagen, als der Jesus auf dieser Erde war, hat er den Namen, also die Person, den Vater offenbart und er wird ihn auch kundtun. Diesen Aspekt können wir auf unsere Zeit jetzt anwenden, aber es wird auch so sein in dem tausendjährigen Reich und darüber hinaus. Das soll uns jetzt nicht mehr so beschäftigen, aber wir wollen jetzt versuchen, wenn wir auseinandergehen, diesen Gedanken, diese letzten Worte des Herrn Jesus mitzunehmen in unsere Zeit. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich werde ihn kundtun, also es geht um den Vater, damit, wieder eine Begründung, die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Jesus möchte gerne, dass wir jetzt nicht nur auf die Zukunft warten, sondern der Jesus möchte gerne, dass diese Liebe, die wir einmal bewundern und anschauen werden, dass die unser Jetzt und Heute auch verändert. Und zwar sagt er, dass die Liebe in ihnen sei und noch mehr, dass der Jesus selbst in uns sei. Das wird in der Zukunft so sein. Wir haben ja Vers 23 gerade vor uns gehabt, aber das ist jetzt gemeint für hier und heute. Und ich möchte das versuchen, mit einem Vers aus dem Epheserbrief uns kurz noch zu zeigen. Da betet der Apostel Paulus nämlich, die Reihenfolge ist umgekehrt, aber die illustriert uns das ganz gut. Und ich möchte mal mit dem letzten Teil von Vers 17 anfangen, Epheser 3, Vers 17. Da sagt er, indem ihr in Liebe und
gewurzelt und gegründet seid. Ich übertrage das auf dieses Kapitel, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Also unser Leben soll durch diese Liebe charakterisiert sein, und zwar gewurzelt und gegründet. Das ist etwas Festes, etwas Bleibendes. Aber dann sagt er auch, ich in ihnen, und der Paulus betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Oder wir könnten auch übersetzen, bleibe. Der Jesus kann schenken, dass ein wenig davon, ich darf mal sagen, in unserem Leben bleibt, wenn wir jetzt wieder auseinandergehen, und dass uns das ein wenig verändert. Ich lese mal eine Liedstrophe noch zum Abschluss vor, weil das vielleicht ein wenig das noch ausdrückt, und der Jesus möchte schenken, dass wir diese Eindrücke ein wenig mitnehmen können. Aus Lied 106 in der Strophe 4: Ich ruhe jetzt in deiner Liebe, die all Erkenntnis übersteigt. Genieße ihre süßen Triebe, die mein Verstand hier nie begreift. Doch ob ihr Meer ich nicht ergründe, du bist der Fels, wo Ruhe ich finde. Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg zum Haus des Vaters, und bis dahin wollen wir noch ein wenig eine Wegesstrecke gehen in Gemeinschaft mit diesem Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat.